SRF 1.
Persönlich. Anita Richner im Gespräch mit Gästen.
Einen schönen guten Morgen aus dem Theater am Hechtplatz in Zürich. Bei mir sitzen zwei Dynamo, zwei Menschen mit viel Energie, die im Leben schon ganz einen Haufen angepackt haben. Da ist eine 56-jährige Frau, die jeden Morgen zuerst auf den Berg aufrennt, bevor sie anfängt zu arbeiten. Sie hat aus ihrer Zeit beim Theater ein absolutes Flair für Inszenierungen und organisiert Anlässe, die nicht nur kulinarische Höhepunkte haben. Guten Morgen, Nina Früh.
Guten Morgen miteinander.
Und auf der anderen Seite sitzt ein 64-jähriger Mann, der immer dann ins Spiel gekommen ist, wenn die anderen nicht mehr weitergewusst haben. Der ehemalige Berufsmilitär hat in Zürich so brenzlige Probleme gelöst wie der Strichplatz in Altstädten mit den Sexboxen. Ganz herzlich willkommen, Beat Kech. Meine beiden Gäste haben bereits hinter der Bühne Duzis gemacht und ein Schlückchen Champagner getrunken. Das müssen wir jetzt sagen, Nina Früh, als ich ihnen gesagt habe, Beat Kech heisse ihr Gegenüber dann an dieser Sendung, haben sie gesagt, ah, der Kechi Kech. Jetzt ja. Kennen sie ihn, sie kennen ihn jetzt eine halbe Stunde. Wie ist er so?
Er ist Kech, er ist aber auch sehr gemütlich, was mir natürlich sehr entgegenkommt. Das heisst, er ist ein Coach. Er sitzt links von mir, ich fühle mich sehr gut aufgehoben. Neben ihm.
Der Beat Kech hat wirklich alles gemacht, um heute da zu sein. 36 Stunden im Flugzeug sind Sie gesessen diese Woche, Beat Kech. Wo waren Sie? Ich
war in Brasilien.
Was haben Sie dort gemacht?
Von einem Weltverband, wo ich Vorsitzender bin, haben wir dort eine Mitgliederversammlung, also eine Vorstandssitzung.
Also, reine Arbeit, das klingt jetzt so. Da haben Sie das nicht noch ein bisschen mit Ferien?
Von diesen 14 Tagen waren 3 Tage Arbeit, Pflichtprogramm. Mhm. Und wenn man natürlich schon dort unten ist, geht man auch die anderen Vereine besuchen, weil die haben nicht so viel Besuch von Europa. Und das war immer sehr herzlich und gastfreundlich. Und für die einzelnen Vereine war das immer einmal und für uns sind halt 4, 5, 6 Mal daraus geworden und mit der Zeit hat man das genug.
Vielleicht müssen Sie jetzt uns noch schnell erklären, das ist ja ein Verein, glaub, wo Frauen nicht dabei sind.
Ja, das ist ja so.
Nina Früh. Also, ja.
Völlig in Ordnung.
Was das ist das? Schlaraffia nennt sich das. Mhm. Das ist ein Männerbund zur Pflege von Kunst, Freundschaft und Humor.
Ein toller Name, würden wir jetzt schon mal sagen.
Sehr schön, ja.
Also Schlaraffia hat ja auch mit dir etwas zu tun. Ja. Wobei, wenn jetzt Google ist, dann kommt natürlich zuerst Schlaraffia Matratze und nachher kommt Schlaraffaland. Mhm. Darum ist auch schlaraffia.org und dann kommt die Webseite von diesem Verband, von diesem Verein, der vor 157 Jahren in Prag von Künstlern gegründet worden ist, um gegen abgehobene Adel und die höhere Gesellschaft zu protestieren. Das hat mit einem Proletarierstammtisch angefangen. Die haben den Adel auch von und das hat sich dann mit der Zeit zur Schlaraffia entwickelt und über die ganze Welt ausbreitet. Ist deutschsprachig, und das mehrheitlich in Deutschland, Österreich, der Schweiz.
Ja.
Aber in Südamerika, Amerika, Asien, in deutschen Kolonien, Schweizer Kolonien hat sich das auch etabliert.
Eben, Nina Früh, Sie haben jetzt vorhin gesagt, keine Frauen finden Sie völlig okay.
Finde ich absolut in Ordnung, ja. Mhm. Es gibt noch mehr Orte, wo ich finde, so wie eine 60 Leute mit der Zünft, finde ich völlig in Ordnung, wenn es da halt nur
eben, es ist
traditionell gehandhabt wird. Mhm. Und wenn da Vorstöße gemacht werden, ist das auch in Ordnung. Also,
Also ist man da, Beat Kech, wie auch anders, wenn man dann so ein bisschen unter sich ist, unter Männern?
Ja, sicher, ja.
Also können wir das noch ein bisschen genauer?
Schlaraffia ist ja ein Ritterspiel. wo man persifliert, mhm. oder wo man hochnimmt. Und dann hast du auch Waffen. Mhm. Der Knappe hat einen Hellebart, der Junker hat einen Dolch und der Ritter hat ein Holzschwert. Aber die Waffe von diesem Spiel ist das Wort. Mhm. Und da zündet man an, da mehr oder weniger auf höherem Niveau. Meine Gürtellinie ist bei jedem ein bisschen anders. Aber da musst du auch etwas einstecken. Und die dritte Säule, also Humor. Humor hat ja bekanntlich den, der über sich selber lachen kann. Also musst du auch ab und zu etwas einstecken. Und da weiss ich nicht, wenn das gemischt wäre, ob das gleich zugeht. Das würde, glaube ich, nicht funktionieren.
Mhm. Gut, wir schauen jetzt mal die Stunde. Nina Früh ist, glaube ich, schon auch eine Frau, die einiges einstecken kann und viel Humor hat. Nina Früh, jetzt hat Beat Kech gesagt, er war 36 Stunden im Flugzeug gewesen. Das wäre für sie gar nicht das, was sie gerne machen. Fliegen ist nicht ihr Ding.
Nicht mehr. Ich bin früher gerne geflogen. Ich hatte einen Unfall, der ein bisschen nachhaltig wirkt. Also mein Fernweh hat sich relativiert durch den Absturz, den ich erlebt habe. Das ist relativ lang her, ist 30 Jahre her fast oder sogar, ja. Hat aber einfach seine Nachwehen. Und ich setze mich dieser Situation nicht so gerne aus. Ich muss natürlich auch und will auch. Möchte auch gerne reisen, aber vor allem im Auto, wenn es geht. Also ich mache sehr viele Kilometer, alles, was erreichbar ist mit dem Auto. Wo ich den Flüge vermeiden kann, mache ich mit dem Auto.
Also verändert das so ein Erlebnis, wo man wirklich so knapp davor gekommen ist, oder? Wo man so Glück hat? Ist das etwas, wo nachher quasi nachhaltig auch das Leben das, oder ihren Blick aufs Leben verändert hat?
Also nicht, vielleicht nicht auf philosophische Art, aber sicher irgendwo körperlich. Also es hat so gewisse Sachen, also ich würde sagen, jetzt auf der Festplatte, wo sich einfach irgendwo eingebrannt haben, wo mein Körper sich ein bisschen verselbstständigt und einfach so, wo man ich kann ihm nicht sagen, was er muss. Ich kann mental mich darauf vorbereiten, aber ich werde dann einfach sehr nervös und das ist dann auf Kosten von der Qualität einfach vom Reisen.
Mhm. Sie gehen ja leidenschaftlich gerne eben schon reisen, einfach nicht so weit, ins Engadin. Das ist so Ihr Herzensort, habe ich verstanden. Und das hat familiäre Gründe.
Es hat Wurzeln dort, ja. Meine Mutter ist aufgewachsen im Engadin. Und mein Großvater ist dort dann zuerst als Ingenieur und dann als Arzt tätig gewesen. Und dadurch hat es natürlich einfach, ist für uns ein Ferienort geworden, weil meine Großeltern natürlich dort gelebt haben und meine Mutter dann an den Zürichsee gekommen ist, hat einen Toggenburger, mein Vater ist Toggenburger, ursprünglich ein Toggenburger, geheiratet und sind dann zusammen da an den Zürichsee gekommen.
Aber eben immer viel in dem Engadin. Also haben Sie zum Beispiel auch dort gelernt Skifahren oder einfach so all die Sachen, die man für Russen macht?
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe mit 3 Jahren mein erstes Skirennen gefahren. Das heisst 3 Jahre und irgendwie 2-3 Monate. Ich bin leidenschaftlich gerne in die Skischule gegangen. Ich musste immer zuerst müssen. Der Papa war ein Bergler, der Papa war ein Sportler. Unsere Erziehung war also sehr sportlich dementsprechend. Wir mussten zuerst mit den Fell auf irgendeine Alphütte auflaufen, um uns warm zu laufen, bevor wir dürfen, auf die Ski und runterfahren. Das hat auch eine gewisse Nachhaltigkeit natürlich. Also das mache ich heute noch gerne. Es hat Zeiten gegeben, die ich nicht gerne gemacht habe.
Das ist für Sie glaub, bis heute wie so der Ausgleich geblieben, die Natur. Also Sie gehen manchmal glaub, auch zur Nacht mit der Stirnlampe auf den Berg.
Nein, Stirnlampe nicht, dann ist der Mond, der leuchtet.
Aha, gut, das lange.
Ja, also Stirnlampe, sehr ungern.
Und dann zeichnen Sie einfach los, allein?
Ja, allein, mit Hunden. Mittlerweile gibt es einen Hund, früher waren es 4, die sind meine treuen Begleiter. Die haben hunderte von Touren, vor allem Skitouren, mit mir gemacht, zu jeder Tages- und Nachtzeit, ja.
Beat Kech hat ganz aufmerksam zugelassen. Beat Kech, Sie gelten als Mann für die schwierigen Fälle. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, Sie sind ehemaliger Berufsmilitär, Sie haben aber nachher auch Führungsfunktionen an verschiedenen Orten, zum Beispiel bei der Migros oder beim Flughafen Zürich. Und Sie sind dann irgendwann in die Stadtverwaltung zu Zürich geholt worden, bei Sachen, bei Problemen, wo man einfach gesagt hat, wir kommen nicht mehr weiter. Ein so ein Problem ist der berühmte Strichplatz in Altstädten. Und ich stelle mir vor, bei diesen Sachen, man weiss, oder, man muss etwas machen. Aber wenn es dann darum geht, zum Beispiel wahrscheinlich, wo soll jetzt das ankommen? In welches Quartier? Oder? Das ist ja wahrscheinlich nicht ganz einfach. Wie haben Sie das geschafft?
Ja gut, ich glaube, das Rezept ist nicht nachhallen. Für mich gibt es kein Problem, das man nicht lösen kann. Die Frage ist immer, wie. Und ihr habt es richtig gesagt, wenn auch alles einverstanden ist. Ja, eine zentrale Ausnüchterungsstelle braucht es, ein Strichblatt braucht es, aber ja nicht bei mir. Und das ist, braucht sehr viel Diskussionen, sehr viel Lobbying, sehr viel Überzeugungsarbeit. Und das ist gelungen. Bis jetzt.
Wie machen Sie es denn für sich persönlich? Also Sie fassen das, oder? Den Auftrag, du musst jetzt die Sexboxen, du musst eine Lösung für das finden. Wie machen Sie das? Gehen Sie in ein Kämmerli und studieren einfach mal ganz viel? Oder wie haben Sie ein Vorgehen, das Sie immer brauchen?
Ja, ich habe genau ein strukturiertes Vorgehen. Und das habe ich im Militär gelernt. Mhm. In der Generalstabskurse, Zentralschule, ist das erste Mal eine Problemerfassung. Um was geht es eigentlich? Oder? Was ist die Komplexität von diesem Problem? Und das ist ein sehr guter Weg. Und im Moment sieht das aus wie eine riesige Kiste. Du hast ein Teilproblem herauskristallisiert und siehst plötzlich mal, das kann man ja einzeln in der richtigen Priorität relativ gut abarbeiten. Und dann gibt es aus dem aus eine Pendenzenliste, Aufträge, Prioritäten, Zielsetzungen. Und nachher geht man los. Und dann muss man einfach auch die Gabe haben, beim bestimmten Problem die richtigen Leute zu finden. Das ist das Erfolgskriterium von jeder Führungskraft. Du musst starke Leute um dich scharen. Nur schwache Chefs scharen schwache Leute um sich.
Aber wenn wir jetzt gerade so, Sie haben vorhin gesagt, Lobbying muss man machen. Also dann hat man das jetzt mal beschlossen, Altstädte, Und jetzt, oder, da werden ja die Leute dort, die sind ja nicht alle begeistert, wahrscheinlich ausgebrochen und haben gesagt, irrsinnig. Was hat man müssen diskutieren mit den Leuten? Was sind die Ängste gewesen?
Eben, diskutieren musst, um den Leuten die Ängste zu nehmen. Bedenken. In Zürich ist es sehr gut organisiert. Da gibt es Quartierpräsidentin in Altstädten. Die kenne ich von früher und mit ihr geredet, du Esther, was meinst? Und sie hat gesagt, ja, das könnte dort und dort Schwierigkeiten geben. Und dann bei den Nachbarn, bei den Unternehmen, die dort sind, ist ja Dienstleistungsindustrie-Gegend. Und nach anfänglichen Widerständen sehe ich das ein. Vielleicht muss man dann auch noch ein bisschen entgegenkommen und das ein bisschen austarieren.
Also Kompromiss ist, ja, auch, noch, ist auch wichtig.
Auf jeden Fall. Wir können nicht mehr brechen dahinter in unserem Land mit dem demokratischen System, das ja gerade Lob ist. Geht das nicht, da braucht es sehr viele Diskussionen. Darum geht eben das Vielfach auch etwas länger. Ja. Aber dafür verhält es nachher.
Es gibt ein Zitat von Ihnen, wo Sie sagen, es braucht Mut zur Blamage. Ja. Also, hat es das auch schon gegeben, dass Sie müssen sagen, es geht nicht? Oder haben Sie alles immer können lösen?
Also bis jetzt konnte ich Gottlob alles immer lösen, aber zwischen da bin ich also schon budunass zu einer Sitzung rausgekommen, weil sie irgendwie die Lage falsch eingeschätzt haben, weil ich zu wenig gut vorbereitet war, was kommen könnte. Und dann musst du dich aufraffen und dann versuchst du einen anderen Ansatz. Also als Beispiel, wo es darum ging, ein Areal zu räumen, wo besetzt war, habe ich mit dieser Firma Kontakt aufgenommen. Die Situation war so ziemlich verfahren. Und der Kollege und ich sind also budunass rausgekommen. Und dann habe ich dem Verantwortlichen ein Mail geschrieben, so geht das nicht, ich will gerne unter vier Augen mit ihm einen Kaffee trinken. Und dann haben wir das die Woche darauf gemacht und dann haben wir uns gefunden und das aufgeleistet.
So ist dann etwas in Gang gekommen. Ja. Nina Früh, Sie haben jetzt ein paar Mal genickt, Mut zur Blamage. Ich weiß nicht, bei Ihren Anlässen, die Sie organisiert, ist da auch mal etwas so richtig in die Hose?
Da gibt es ein ganzes Buch darüber zu schreiben. Ich würde es jetzt nicht Mut zur Blamage, sondern Mut zum Risiko vielleicht eher benennen, für mich jetzt. Also, blamieren tut man sich nie gerne, aber das passiert auch ab und zu, das ist klar. Ja, da sind schon einige Sachen passiert, das muss ich sagen. Und ich habe ganz gute Mitarbeiter, langjährige, sitzen teils auch da drin. Die kennen mich, ich kenne sie. Ich kann mich auf sie verlassen und die haben mir dann oft schon auf den Patschen geholfen.
Gibt es ein Müsterli, das man hören könnte? Also, Sie müssen ja jetzt nicht gerade das schlimmste Beispiel erzählen.
Also das zweitschlimmste, das war im Winter, das war im Januar, das war eine Sommerparty. Also die wollten eine Beachparty machen.
Eine Beachparty,
ja. Und das haben wir gemacht in einem grossen, was war es? Ich glaube, es war ein Pfadiheim, also ein leerstehendes.
Also mit Palmen, Sand, also Beach.
Alles war da. Ja, wir haben die Palmen sind eingeflogen, Sand ist eingeflogen, die Leute hatten Flipflops angehabt, irgendwelche Blumenketten um den Hals und so weiter. Und es ist wirklich darum gegangen, es ist ein Beachbar gewesen, eigentlich, das ist das Thema gewesen. Und da hat es also ganz viele Drinks gegeben, verschiedene wunderbare, und es hat ganz viel Eis dafür gebraucht. Und es sind von mir vielleicht irgendwie 20 Mitarbeiter am Arbeiten oder sogar noch mehr. Und da hat es ein paar gehabt, die sind für das verantwortlich, die anderen für anders. Und dann hat es natürlich den gegeben, der für das Haus geschaut hat. Und da hat es verschiedene Räumlichkeiten gehabt, man das auch können deponieren. Und unter anderem hat es einen Raum gehabt, wo mir dann meine Mitarbeiter das Eis hineingestellt haben. Und der Raum, das hat man da, wo das, was sie gemacht haben, hat man das nicht gemerkt, dass der dann beheizt worden ist. Auf jeden Fall ist dann...
Oha!
Ist dann das Eis so langsam so im Laufe des Abends und vor allem der Nacht, also die haben dann am Morgen um 5 Uhr haben sie dann wieder Würstchen bekommen oder so, also es ist schon einfach, man musste den Bogen spannen natürlich bis am Morgen, das ist klar. Und irgendwann ist das Eis dann einfach zur Neige gegangen, das heisst, es hat sich in Wohlgefallen respektive Wasser aufgelöst und das ist natürlich dann ziemlich prekär gewesen, weil das ist einfach eine Sommerparty gewesen mit ganz vielen. Auf jeden Fall hatte ich zum Glück meine Bergschuhe angehabt. Habe auch gesehen, beim Herrenkurs, es war also Januar gewesen, und in unseren Breitengraden, es ist ja kein Garant für irgendwelchen Schnee. Aber ich habe gesehen, dass irgendwo weiter weg, hinter einem Acher, das war wirklich ein Acher gewesen, hat es irgendeinen alten Schneehaufen gehabt, so ein bisschen schwarz drüber und so. Und dann habe ich also zwei Mitarbeiter oder drei geschnappt und dann sind wir also dort hinten gestiefelt mit wenigstens, weil am Morgen um 3-4 Uhr kann man einfach auf die Schnelle nie mehr Eis bekommen.
Nicht das wirklich, ja.
Auf jeden Fall sind wir dann dort hinten mit irgendwelchen Kübel, Silberkübel und haben dann das Schwarze vom Schnee abgekratzt. Und ich hoffe, der Lebensmittelinspektor hört nicht zu. Und haben dann dort mit dem Schäufeli haben wir dann dort den Schnee in die Kübel gefüllt und sind druck und haben dann, also es hat dann halt Schneewürfel anstatt Eiswürfel gegeben, es ist dann irgendwie gegangen. Mhm. Aber ja, ich habe dann auch ein Trinken mehr müssen trinken dann
das
am Morgen.
Das glaube ich, ja. Sie haben jetzt vorhin gesagt, eben, Sie haben Bergschuhe an, Sie haben wirklich immer Bergschuhe an zum Arbeiten.
Also meine Mami, die auch da seit Zeit pflegt, meine Freunde zu sagen, also Nina geht mit den Bergschuhen ins Bett. Also wenn sie ganz...
Also heute haben sie die Bergschuhe nicht angelegt.
Ich habe die Bergschuhe nicht angelegt. Ich bin aber in Versuchung, weil ich liebe Bergschuhe. Es gibt mir Halt. Es ist mir wohl drin. Und ich verspreche ja immer meinem Hund dann schon am Morgen früh, dass wir gehen. Und es kann ja dann sein, dass sich verzögert. Also es gibt einmal Zeit, wo es halt bis am Abend dann wirklich keine Zeit gibt, zum gehen. Also der Hund kommt schon raus, aber ich nicht. Und auf jeden Fall sind halt die Bergschuhe sind dann immer an meinen Füßen.
Eben die Anlässe, die Sie jetzt planen, haben wir jetzt schon ein bisschen gehört, dass das sind auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 10 bis 30 Leute gibt es. Und das ist ja nicht nur das Essen, das Sie machen, sondern auch eben, Sie suchen den Ort, es gibt Dekoration, es gibt Musik. Und beim Essen haben Sie mir gesagt, es ist einfacher für 100 Leute zu kochen, wie für 20. Also das müssen Sie erklären.
Oh, ja, wie soll ich das erklären? Also erstens bin ich einfach jemand, ich neige manchmal ein bisschen zum Übertreiben, aber es stimmt schon. ich bin gern grosszügig, ich koche gern grosszügig, also schon von das kommt mir schon entgegen. Also wenn ich, das heisst nicht, dass es nicht gleich detailreich ist, also Details sind mir sehr wichtig, aber es ist einfach, es ist so, es macht irgendwie mehr Freude. Es macht mehr Freude und es ist auch nicht so, es muss viel, ganz anders durchdacht sein vorher, es muss logistisch anders gedacht sein.
Das ist doch kompliziert.
Nein, das ist irgendwie einfacher.
Aha, gut.
Das ist einfach. Also ich mache sicher mehr Unordnung, wenn ich für 10 Leute das Nachtessen mache, als wenn ich für 100 Leute koche. Weil dann hat alles seinen Platz und dann ist alles irgendwo vorprogrammiert und meine Leute wissen, wo was her tun und wo was nehmen. Und bei 10 kann ich mich also völlig, da kann ich von einer Ecke in die andere rennen und denke, oh nein, und dort habe ich noch das und das könnte jetzt noch und dort noch das Kräutchen und so. Irgendwie ist das dann viel komplizierter.
Also ich sehe meine beiden persönlichen Gäste nicht nur viel Energie, sondern auch beide top organisiert. Was mir vielleicht gar nicht euch so geben würde auf den ersten Blick, dass ihr eine sehr musische Seite auch habt, beide, eine sehr musikalische Seite. Nina Frühsi spielt sehr gut Geige, der Beat Kech elektrische Gitarre. Und es ist ja noch lustig, wenn man jetzt den Beat Kech sieht, jetzt die Leute im Saal sehen ihn, er hat sehr einen schicken beigen Anzug an, er hat ein Pochettchen, ein sehr schönes Hemd. Aber Beat Kech, Sie haben Ende 60er Jahre, Anfang 70er Jahre, sind Sie ein Rocker gewesen? Mit den langen Haaren und haben in einer Band, sind Sie Bassist gewesen? Also das müssen Sie uns ein bisschen erklären.
Ja gut, was gibt es so zu erklären? Das ist der Lauf der Zeit. Damals Also abgesehen von der Anzug sagt ja nichts aus, dass du nicht Gitarre spielen kannst. Wenn du nämlich die Bands von früher anschaust, da hast du mir so verjäst, der Herr kommt mit verrissenen Hosen, verrissenen T-Shirts. Und heute, wenn ihr auf die Bühne schaut, auch bei Rock oder die Altrocker, die auftreten, die kommen heute im Anzug. Also die passen sich auch der Zeit an. Nein, damals im Lehrerseminar haben wir ja auch eine klassische Ausbildung gehabt. Und ich hatte immer ein Flair für moderne Musik. Damals war das eben die Rock-Blues-Rock-Phase. Mhm. Und ich hatte immer den Traum von einer Band und den habe ich realisiert. Und ich war Gitarrist ursprünglich, nicht sehr gut. Und weil damals auf dem Markt Bassisten Mangel lag, habe ich dann umgestellt auf Bass und bin so Bassist geworden. Und jetzt switche ich wieder über auf Gitarre, wobei das muss ich völlig neu lernen.
Aber jetzt müssen wir noch schnell bei dieser Band. Das war nicht einfach irgendeine Band in Solothurn, die Montezuma, wo sie Bassist waren, sondern das war die Vorgängerband eigentlich von Krokus, also von dieser Band, die es heute noch gibt, von Chris von Rohr. Wie war denn das damals? Also, da sind sie da mit diesen langen Haaren in diesem Solothurn. Haben da die Leute das toll gefunden? Oder war da eine gewisse Skepsis vielleicht manchmal auch gewesen?
Ja gut, ich sage dir das so. Solothurn ist schon ein Provinzstädtchen. Aber das heisst ja nicht, dass dort nicht auch lange Haare geben können. Und Solothurn ist eigentlich so klein, wie es ist, immer ein Kulturzentrum gewesen. Also die Genossenschaft Kreuz, die es heute noch gibt, das ist damals eine verrauchte Bude gewesen, wo der Beizer uns, jungen Rocker, den Saal gratis zur Verfügung gestellt hat. Und dort haben immer die Leute verkehrt. Dort hat es auch verschiedene Bewegungen gegeben. Dort ist notabene auch die Gruppe Schweiz ohne Armee gegründet worden. Mhm. Also das
dort sind Sie aber nicht dabei gewesen,
dort bin oder? Ich auf der Gegenseite okay. gesehen. Ja. Aber ja, das hat einfach dazu gehört. Und ist natürlich so, in Solothurn, einem Kleinstädtchen, bist du im Fokus gewesen. Und ich habe mich besinnen, im ersten Lehrerseminar, sind wir drei gewesen mit langen Haaren. Und dann haben wir vor den Rektor müssen und er hat gesagt, wenn ihr die Haare nicht abhauen, dann fliegt ihr. Und wir sehen, wir hauen die Haare nicht ab. Genau gewusst, dass der uns nicht fallen kann wegen dem. Und das Jahr darauf, sie war schon 20 gewesen, und das Jahr darauf, sie war schon 50 gewesen, und das Jahr darauf, sie war schon 100 gewesen, und dann hat sich das etabliert. Mhm. Also aus dieser 68er Bewegung war halt so eine gewisse Vorreiterrolle. Mhm.
Nina Früh, Geigen. Das war eigentlich, glaub, nicht ihr Lieblingsinstrument, sondern sie hätte gerne auch Gitarre gelernt und dann ist das wie irgendwie in der Familie, hat man gefunden, Geige ist jetzt das Richtige, oder?
Das weiss ich jetzt nicht, ob ich dort mal schon gerne, doch, es hat eine Freundin von mir eine Gitarre gespielt, ich habe das sehr progressiv, habe das ganz lässig gefunden. Es ist einfach so gewesen, dass es bei uns ganz in der Nähe ganz tolle Geigenlehrer gegeben hat und dann ist es eigentlich klar gewesen und es hat irgendwie gar keine andere Wahl gegeben, Gott sei Dank, muss ich heute sagen, also ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass ich das lernen durfte und habe das auch bis jetzt versucht, eigentlich aufrechtzuerhalten oder sogar weiterzuentwickeln.
Ja, also sie spielen ja sogar an ihren Anlässen, muss man sagen, oder? Also sie spielen wirklich auf höherem Niveau.
Nein. Ja, das ist meine Schwester, die auf sehr höherem Niveau spielt. Bei mir hat man drei Drucker gespielt, vielleicht manchmal. Wenn ich nicht nervös bin, dann geht das. Ich spiele auch gerne mit anderen Leuten zusammen, vor allem mit meiner Freundin.
Genau, sie spielen mit ihrer Freundin zusammen. Sie spielen am Schweizer Örgli und sie sind dann an der Giga und dann singen sie auch noch.
Wir singen und wir spielen und wir haben so ein Programm, wo wir konzertant auftreten können. Ich würde jetzt mal sagen, so 1,5 bis 2 Stunden können wir auswendig notabene. Das heisst, also man muss sich dann immer ein bisschen sehr konzentrieren. Können wir die Leute unterhalten.
Aber wenn Sie einen Anlass haben, dann sind Sie auch wieder in den Bergschuhen. Dann Sie dann einfach nur Steigen spielen?
Also wenn es mir gelangt hat, es hat dann ja manchmal auch Leute mit Abendkleidern. Es gibt ja auch alles, was die Leute Abendkleidern. Dann falle ich ein bisschen auf mit den Bergschuhen. Das hat es aber auch schon gegeben. Also ich versuche mich dann schon noch schnell umzuziehen. Aber es kann auch sein, dass wenn es so ein kurzer Auftritt ist, wenn man irgendwie ein Happy Birthday spielt oder irgendetwas, dass dann das wirklich aus der Küche raus oder aus dem Backoffice raus wirklich mit den Bergschuhen passiert.
Jetzt haben wir schon ein bisschen, so ein bisschen die Anfänge von Ihnen beiden. Haben Sie schon etwas gehört durch die Musik? Ich würde gerne aber dort noch ein bisschen mehr von dem hören. Beat Kech, eben Solothurn sind Sie aufgewachsen. Sie haben noch 2 Geschwister. Und Ihr Vater hat in Solothurn ein Malergeschäft geführt. Wie müssen wir uns das vorstellen? Ist das so der klassische Gewerblerhaushalt gewesen,
als Sie aufgewachsen sind? Absolut. Es war ein Kleinbetrieb in der Altstadt. Ihre Gasse, wo es nur Handwerker gab damals, so nach dem Krieg eher die ärmeren Leute, also die Hintersessen. Und was sich das entwickelt hat zu den 60er Jahren, haben die Unternehmen auch floriert und die Häuser sind schöner geworden. Aber es ist wirklich klein. Wir sind das dritte in einer kleinen Vierzimmerwohnung gewesen. Ich habe gerne Klavier gespielt, aber wir hatten keinen Platz für ein Klavier. Mhm. Und wir nachher zügelt haben, ein grosses Haus, hat die Schwester dürfen Klavier spielen. Und der Vater gesagt, dafür darfst du jetzt ein Instrument nach deiner Wahl. Und dann habe ich einfach Gitarre lernen. Nein, das ist also effektiv so. Und ich bin als Kind aus der Nachkriegsgeneration, Jahrgang 52. Wir haben also den Geschäftsgang am Küchentisch gespürt. Ne? Ob das Geschäft gut gelaufen ist oder nicht, was auf den Tisch gekommen ist. Und diese Zeit hat auch gut getan. Wir hätten sich aufs Wesentliche können beschränken. Wir hätten auch geschätzt, wenn man einen Schocki bekommen hat oder wenn man eine Orange bekommen hat oder eine Banane. Das waren damals Exoten. Und das tut gut.
Und Ihre Eltern haben die eben so die Langhaarphase und so, die sind eigentlich mit dem auch noch gut klargekommen?
Nein, gar nicht. Oh. Gar nicht. Nein, das war ein enormer Zwist zwischen meinem Vater, katholisch-konservativ, Gewerbler, oder was denken die Leute über uns? Oder, das war eine sehr schwierige Phase.
Aber man hat sich irgendwie... Ja. Oder sie ist einfach vorbei.
Ja.
Wir lassen es diplomatisch hoffen. Schaut mal bei der Nina Früh, wie das bei Ihnen war. Sie sind am Zürichsee aufgewachsen. Wenn ich sage am Zürichsee, wirklich direkt am See, direkt, Zürichen. Ja. Und Sie sind in einer grossen Familie aufgewachsen. Sie waren 5 Kinder zu Hause. Ja. Der Vater war Zahnarzt, Ihre Mutter Lehrerin, aber zu Hause bei den Kindern. Und wenn ich höre Zahnarzt, dann denke ich gerade, oder Alarm, das ist sicher so ein Punkt, dass Süßigkeit oder so, nehme ich an, ist das wahrscheinlich recht strikt gehandhabt worden.
Ich habe ein enormes Nachholbedürfnis entwickelt im Laufe der Jahre. Ja, also dem ist so. Ich habe wirklich müssen darben, was das anbelangt in meinen ersten, wo ich selbstständig geworden bin und konnte an den Kiosk gehen und dann mir halt auch Süßigkeiten im Versteckten kaufen, ist dann ein bisschen besser geworden. Ich bin auch sehr dankbar gewesen, wo dann die ersten zuckerlosen Kaugummi, überhaupt die zuckerlosen Süßigkeiten auf den Markt gekommen sind, weil dann haben wir von dem können profitieren. Ja, ich habe auch mein allererstes Geld mit Süßigkeiten verdient. Das ist Kapelleli Ritterhaus. Wir haben zwischen dem Ritterhaus Kapelleli gewohnt und dem Seehof. Das ist ein Restaurant, das es heute noch gibt, ein Fischrestaurant. Und es hat sehr viele Hochzeiten gegeben in dem Kapelleli. Und an Hochzeiten gibt es Fürstein. Die kaufe ich also heute noch, aber einfach, weil ich eben nachher, weil ich da einfach kann ja dürfen essen. Und wir haben also jeden Fürstein, den wir von einer Hochzeit heimgebracht haben, hat es dann irgendwie ein paar Rappen gegeben oder sicher 5 Rappen hat es gegeben für das.
Also schon das erste so unternehmerische Züge genau, haben sich dort bemerkbar genau, ja. gemacht. Mhm. Ja, das sind immer spannende Geschichten. Persönlich heute aus dem Theater am Hechtplatz. Meine beiden Gäste sind Catering-Unternehmerin Nina Früh und der Troubleshooter, der Problemlöser, der Beat Kech. Ich möchte noch ganz schnell, Nina Früh, bei dem Zürichsee noch bleiben, bei dem Zuhause, dem Uriken. Weil mein erster Gedanke war natürlich, wegen dem Baden ist das so toll. Aber Sie haben mir erzählt, ganz super, sei natürlich 1962, 1963, der Winter, wo die See gefroren war. Da sind Sie natürlich quasi, haben Sie gerade das Fest vor der Tür gehabt, oder?
Ja gut, das kenne ich vor allem aus Erzählungen und von Fotos. Da bin ich ja so klein gewesen, dass ich nicht weiss, was ich jetzt in Realität, was ich wirklich erlebt habe und was ich einfach vom Erzählen weiss. Mhm. Aber es muss, also ich kann da auch gar nicht viel darüber sagen, es muss unglaublich toll gewesen sein. Und ja, wir hatten einen Rockkreuzstand vor unserem Haus. Mhm. Aus was für Gründen auch immer. Vielleicht ist der dort einfach gut platziert.
Ja,
wenn
es vielleicht einen Unfall gegeben hätte auf dem Haus. Oder?
Also es ist ein Jahrhunderterlebnis gewesen, auf jeden Fall.
Mhm. Wir haben übrigens auf srf1.ch haben wir ein paar Filme aus dem Archiv vorgenommen, wo man kann schauen kann, wie die Leute damals, ich glaube Februar 1963, hat man dann wirklich das Eis auf dem Zürichsee freigegeben. Mhm. Und das ist wirklich ein Volksfest.
Ja, das ist unglaublich.
Muss das gewesen sein?
Ja. Also das war ja nicht nur zu Zürich gesehen. Wir haben Solothurn Aaregfröhren gehabt.
Ja. Ui.
Und wir sind auf den Bielersee gegangen und haben genau das Gleiche erlebt. Mhm. Also ich war in der dritten Klasse, ich habe mich gut besinnen an das.
Und sind da auch nicht mehr?
Nein.
Ja. Seitdem warten wir wieder auf den Sieg, Fröhli.
Ja, genau.
Jetzt, Beat Kech, haben Sie vorhin das schon erzählt, dass Sie eigentlich das Lehrerseminar, das ist eigentlich Ihre ursprüngliche Ausbildung, ist, dass Sie Lehrer gewesen sind. Sie sind auch also berufstätig, auf dem Beruf auch gearbeitet. Sie sind aber nachher viele Jahre, ich glaube 11 Jahre, sind Sie Berufsoffizier gewesen. Was hat Sie so fasziniert am Militär?
Also, ich bin eigentlich ursprünglich eher ein Militärgegner gesehen, oder? Weil, wenn die Phase, die man gehört hat, wo ich drin aufgewachsen bin, und dann kommst du plötzlich in die RS, und alles wird befohlen, und deine Vorschriften und alles. Und ich hatte wirklich keine gute RS gehabt. Das war in Sion gesehen, mitten im Sommer, und dann hast du noch den Kragen bis oben müssen zu, geschwitzt und grusig, und nicht so wie heute jeden Tag können duschen. Das hat mir eigentlich nicht behagt. Und dann war damals halt noch oft so gewesen, als Lehrer bist du gestempelt gewesen, zum Weitermachen. Und dann bin ich gezwungen worden, habe das so ein paar Mal aufgeschoben, in der Hoffnung, dass es vergessen geht, aber offenbar nicht.
Ja.
Und als ich in die Unteroffizierschule gegangen bin, habe ich dem Instruktor gesagt, mein Ziel ist in einer Woche daheim. Und dann habe ich gesagt, vergessen. Und das war ein sehr guter Typ gewesen. Und dort habe ich viel gelernt und habe plötzlich auch gesehen, dass die Parallelen zu der Ausbildung, Pädagogik, die ich gelernt habe, und der Erwachsenenausbildung. Und so hat mir das einfach gefallen. Und dann habe ich weitergemacht zum Offizier. Und während dem Abverdienen haben sie mich gefragt, ob ich damals Instruktionsoffizier werden wollte. Nun, ich wollte eigentlich Germanistik und Geschichte studieren, habe früher Familie gehabt und damals war das nicht möglich gewesen. Die Möglichkeiten, die man heute hat, hat es damals leider nicht gegeben. Und so bin ich dann in die Armee eingetreten und habe natürlich dort sehr viele gute Aus- und Weiterbildungen absolvieren. Die Militärschule an der ETH zum Beispiel, Generalstabskurs. Und das hat mir sehr viel gebracht.
Wenn wir jetzt eben, Sie sagen, Sie sind Instruktor gewesen, Oberst im Generalstab, oder? Das war Ihr Rang gewesen. Da muss man ja hunderte von Leuten führen. Was haben Sie gelernt dort? Also was würden Sie sagen, sind so die Werkzeuge, die Sie nachher auch später haben können anwenden in Ihrem Job, in Ihren verschiedenen Jobs?
Ja gut, im Regiment hatte ich 3.500 Mann, aber die habe ich ja nicht geführt. Und das ist ja eigentlich genau das Geheimnis. Oder du führst die direkt Unterstellten. Und das sind 4, 5, 6, 7. Und dann muss man Vertrauen haben. Vertrauen ist die Basis der Führung. Du musst Wertschätzung haben, Verbindlichkeit und den Leuten klar einen Auftrag geben und Handlungsfreiheit. Und dann machen die einen guten Job.
Sie haben gesagt, Sie haben schon Familie gehabt, ich glaube, 3 Töchter. Wie ist das so für eine Familie? Ich meine, wenn man berufsmilitär ist, ist man wirklich viel weg. Wie haben die das, wie sind die mit dem umgegangen?
Also die älteste Tochter hat das letztes Jahr an einem Journalist von der NZZ treffend gesagt, wir haben nichts anderes gekannt. Das war so gewesen. Ich bin einfach durch den Tag, manchmal die ganze Woche weg gewesen. Wenn ich daheim war, am Morgen gegangen, wenn die noch geschlafen haben und heimkommen, wenn die im Bett waren. Das ist so. Mhm. Und ich habe natürlich sehr viel verpasst. Es ist also vorgekommen, als ich heimgekommen bin und gesagt, leck, bist du wieder gewachsen.
Das ist jetzt aber echt übertrieben, oder?
Ja, aber, oder in bestimmten Phasen der Kindheit, wenn sich Kind verändert, ist das in kurzer Zeit und dann fällt das plötzlich auf.
Nina Früh, Sie haben das Handeli gemacht und sind dann mit 18 zum Theater. Und eigentlich durch einen Zufall, durch eine Bekanntschaft von Ihrer Familie, sind Sie ins Theater reingekommen?
Also Theater hat mich immer fasziniert. Ja. Überhaupt einfach. Das ist auch Action, es passiert etwas. Man kann auf der Bühne sein, man kann irgendwie, ja, oder hinter der Bühne, wie auch immer. Es ist viel Kultur. Ich habe immer wahnsinnig gerne gelesen als Kind. Ich habe also nächtelang Bücher gelesen. Das hat natürlich auch mich das Theater interessiert. Ich bin mit einer Freundin in die Schule gegangen, mit der Babette Ahrens. Und ihr Vater war Peter Ahrens. Und der Peter Ahrens war trotzdem mal Schauspieler am Schauspielhaus und hat immer eigene Inszenierungen gemacht. Und irgendwann hat er gefunden, ich könnte jetzt da mitmachen. Ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Wahrscheinlich durch irgendeinen Besuch daheim haben wir, es ist ums Gigerspielen gegangen und ich war sicher als Gigerin das erste Mal dabei gewesen, oder als Toningenieurin oder als Regieassistentin und auf der Bühne kleine Rolle. Ich habe so ziemlich alles dann in meiner Laufbahn, Theaterlaufbahn.
Aber das sind aus dem ist ja nachher 20 Jahre geworden,
mindestens,
oder?
Ja. Ja. Ich habe die schönen alten Zeiten so ein erlebt, auch so mit Rudi Walter und so weiter. Also wir haben sehr viel. Ja, sind so Eigeninszenierungen gewesen vom Peter Ahrens und auch andere. Es ist natürlich dann auch Deutschland dazugekommen mit Tourneen durch Deutschland, Österreich, der Schweiz. Das ist ein Schaffen gewesen eigentlich, ein stetiges Schaffen gewesen, ein schönes Schaffen gewesen in diesen an diesen Ort, ja, in diesen drei Ländern.
Irgendwie dort hat ja das dann schon angefangen mit dem, dass sie so Anlässe kreiert haben, oder? Also das muss ja irgendwie wie so ein bisschen parallel gelaufen sein, bis sie dann ihre Firma gegründet haben. Also, ja, wie hat das angefangen?
Es sind schon dort natürlich, sind einfach so ein bisschen inszeniert. Ich habe mitinszeniert, das ist eine Leidenschaft immer gewesen. Ich habe einfach gefunden, man muss das Beste immer rausholen aus dem, was man macht, wenn man etwas macht. Und da habe ich mich einfach eingebracht, auf alle Arten. Und so ist das wahrscheinlich gewachsen. Ja, das ist so ein bisschen das auch selbstständige Arbeiten dann. Also je mehr ich alleine machen und selbstständig einbringen, desto lieber habe ich es gemacht. Und desto,
ja. Und das Kochen, von wo? Was haben Sie das Gefühl, ist das so die Basis
gewesen? Gerne essen. Einfach sehr gerne selber essen. Mhm. Gerne essen, was ich mache. Ich esse gerne, würde ich sagen, ich esse wirklich gerne das, was ich selber koche. Und dadurch, dass ich sehr viel körperliche Aktivität habe, brauche ich dann auch dementsprechend viel. Mhm. Meine Freunde können das Lied singen darüber, wenn ich am Abend stundenlang am Essen sitzen kann. Das finden sie gar nicht so lustig, weil sie würden dann schon gerne irgendwie rausgehen oder rauchen. Da dürfen sie alles bevor, wenn sie das machen. Ich glaube, das ist irgendwie in Kombination dann einfach entstanden, auch am Theater. Also es ist dann wahrscheinlich also mit den Requisiten angefangen, die irgendwie irgendwo auf der Bühne gewesen sind. Ich hatte dann auch hinter der Bühne halt irgendwie so ein kleines Catering gegeben. Wir mussten ja essen. Mhm. Und so ist das irgendwo entstanden. Und vor allem auch Familienfeste und so. Also, hey, ich habe aus jedem kleinsten Geburtstag wollte ich also einfach ein Fest machen und habe das auch gemacht.
Mhm. Und gibt es etwas, was Sie so am liebsten kochen oder was Sie am liebsten machen?
Nein, das gibt es nicht. Etwas. Nein, ich mache alles gern.
Also von Bach über
Apero-Sachen? Nein, ich mache alles gern. Nein. Mhm. Ich mache gern, ich esse es gern.
Jetzt haben wir wirklich viel gehört von diesen beiden Gästen. Ihr seid sehr lebendige, machen ganzen Haufen. Und ich stelle mir immer vor, für die Leute neben euch, die mit euch durchs Leben gehen, da braucht es selbstständige Menschen. Beat Kech. Ihre Frau arbeitet bei der Kripo. Das ist jetzt auch nicht, denke ich, ein Job, wo man am Abend heimkommt und wahrscheinlich alles kann irgendwie in die Ecke rühren, sondern das beschäftigt einem ja auch noch. Wie gehen Sie mit dem um?
Ja, also zuerst ist mal wichtig, dass sie den Job gerne macht. Und das macht sie. Und wenn irgendetwas ist, dann erzählt sie. Da höre ich auch gerne, ist ja noch spannend. Aber das Problem gibt das eigentlich nicht. Sie hat Nachtdienst, Wochenenddienst, ich bin viel weg. Also wir leben schon gewissermaßen, sicher mal das eigene berufliche Leben. Und trifft sich halt dann eher an den Wochenenden.
Aber ich meine, das braucht ja sicher jemand. Meine, Sie sind ein Mann, der ganz viel macht. Also Macher wäre eigentlich ein gutes Etikett, ja. Oder? Also da muss man ja auch als Frau, kann man nicht jemand sein, der immer darauf wartet, dass jetzt sie mit dem Blumenstrauß heimkommen und so. Also Sie sind mal einfach mal beschäftigt. Gibt das manchmal auch Konflikt, oder?
Nein, sie ist sehr tolerant, muss ich sagen. Und sie sagt auch, sie schätzt das auch, wenn sie ein bisschen allein ist und etwas für sich machen kann.
Also sie ist froh, wenn sie nicht immer rum sind?
Ja, oder? Ja.
Also ich kann das...
Blumen nimmt sie gleich gerne.
Ja,
sie...
ja, natürlich. Ich sage immer, dass der beste Eintritt für Schlaraffia ist so um 50, 60 rum. Da hast du Karriere gemacht, die Kinder sind aus und die Frau ist froh, nicht immer daheim.
Wie ist das bei Ihnen, Nina, früher? Sie haben... Ihre Fritz, ich sage jetzt auch schon Ihre Fritz, wie Sie sagen immer, mein Fritz. Das ist Ihr Partner.
Gar nicht gern, wahrscheinlich.
Er hört es gar nicht gern. Er sitzt ganz weit hin, aber er lacht.
Ja, er lacht.
Seit 10 Jahren sind Sie ein Paar, aber Sie leben eine spezielle Art von Beziehung, weil Ihr Fritz ist Bayer und lebt in München und Sie sind da am Zürichsee. Also ist das, hat das auch noch Vorteile in dem Fall, dass man vielleicht nicht immer...
Für beide wahrscheinlich. Ja, sicher sehr für ihn, wenn ich nicht immer rum bin. Und für mich insofern, dass dass ich mein Leben lebe und er lebt sein Leben. Wir haben ein gemeinsames Leben und haben eine vertrauensvolle, humorvolle Beziehung. Und das funktioniert gut so.
Wenn Sie sagen Humor, was ist so, was ist das Wichtige mit dem Humor? Man sagt ja das immer so, ja, Humor ist noch wichtig, ja, in einer Beziehung. Aber wie kann man das noch...
Einfach ein lachen zusammen. Oh, nein, da müsste ich jetzt wirklich nachdenken. Mhm. Es gibt minütliche Beispiele wahrscheinlich. Mhm. Also, wir können einfach über uns lachen, ich kann über mich sehr gut lachen, er über sich auch. Also ich denke, es ist irgendwie einfach, wenn es darum geht, dass es entweder lachen oder verrückt werden oder brüllen oder so etwas ist, ist es immer zuerst lachen. Das verbindet uns.
Wie ist das noch von der Energie? Eben, Sie gehen am Morgen zuerst auf einen Berg rauf und so. Muss dann da der Fritz immer mit?
Also der Fritz hat sich... müssen, ja, also das, wenn er, ja,
jetzt eigentlich
ja. er hat jetzt, wie du ja gesagt hast, er hat jetzt eine Hüfte, die er wird auch müssen irgendwann operieren. Das heisst, das ist halt nicht mehr so einfach, auf den Berg zu rennen. Also, das macht, kann er auch nicht mehr und macht auch nicht mehr gern, weil er einfach Schmerzen hat. Er hat aber am Anfang, also in diesen Anfangsjahren, er hat auch keine Skitouren gemacht und das ist wirklich eine Leidenschaft, die ich einfach möchte können teilen. Und ich glaube, seine dritte Skitour, wenn mich nicht alles täuscht, war also auf der Piz Palü rauf. Er hat mehr mich geführt als ich ihn. Er war also besser als ich.
Ah, oh, wirklich?
Ja, er ist sensationell, er ist ein hervorragender Skifahrer und hat das also ja, mit Bravour und Zito sind wir natürlich
also ich regelmäßig. Ich würde sagen, einen Applaus für den Fritz. Wirklich, auf der Pizballü. Das macht das ja nicht jeder.
Nein, ja, darum ist er auch der Erste, der mitgekommen ist.
Jetzt haben wir gesagt, einfach diese Hüftoperation, Bea Kech, das steht ja bei Ihnen an. Wie ist das eben für jemanden wie Sie, der wirklich einfach immer vorwärts und so und man macht und kein Problem, es gibt kein Problem, das man nicht lösen kann. Ist es so ein bisschen, jetzt, ein bisschen mulmig vor diesem Einschnitt, oder?
Ja, eigentlich nicht. Ich hatte letztes Jahr eine Rückenoperation. Das ist mir mulmig, aber das ist sehr gut gegangen. Und wenn ich mit Leuten rede, mit älteren Leuten, die das gemacht haben, dann sagt jeder, du hast viel zu lange gewartet, hättest viel früher sollen machen. Und ich mache es eigentlich jetzt nur, weil es nicht mehr geht. Wenn du einen alten Mann daherkommst, jetzt habe ich einen Stecken.
Also es hat jetzt nicht so gewirkt heute Morgen. Muss ich jetzt, finden Sie auch, oder? Also,
nein, gar nicht.
Mhm. Ja, aber ich habe mich wahnsinnig zusammengenommen.
Da hinkt der Fritz ein bisschen mehr.
Also es ist wie so quasi, haben Sie das Gefühl, dass man muss jetzt halt durch die Operation und dann...
Ja, ja. Also ich bin so sehr zuversichtlich.
Jetzt ist ja nur noch wegen dem Zürichsee ist mir noch durch den Kopf gegangen, Nina Früh. Sie wohnen ja eigentlich immer noch dort. Also Sie wohnen immer noch in Ihrem...
Nein, nicht am gleichen Ort. Also nicht am gleichen Ort. Die ersten Jahre sind, es ist knapp 50 Jahre her, glaube ich. Oder nein, vielleicht 48. Vorher haben wir direkt am See gewohnt. Und jetzt sind wir ganz oben, seit 50 Jahren praktisch. Und sehen den ganzen See, was natürlich sehr schön ist.
Eben, und wenn Sie sagen «mir», dann ist das nämlich, sind das Sie und Ihre Mutter. Also Sie leben in der WG eigentlich mit Ihrer 91-jährigen Mutter.
Ja, das kann man so sagen. Es sind zwei Wohneinheiten natürlich. Also ich wohne unten drin. Sie darf mir also noch auf dem Kopf rum.
Eben, ich habe gerade fragen, wer ist jetzt doch der Chef in dieser WG?
Schon das Mami immer, wird es immer sein. Das ist ganz klar. Ja.
Also Sie gibt Order raus, das wird jetzt heute gekocht und so?
Nein, so nicht. Sie kocht selber. Ich darf also bei ihren Tischen sitzen. Das ist gegenseitig. Also ich glaube, das ist eine sehr gegenseitige Geschichte, unsere Lebenswohn-WG, ja, wirklich.
Und Sie haben ja auch noch das Tier im Garten, oder? Irgendwie, also, sind Sie nicht mal immer... überlegen, dass Sie einen Esel anschaffen wollen? Irgendwie...
Oh, Esel wäre ein Traum natürlich, ja. wir hatten einen Stall gehabt, früher mit Ross, also das hat vor allem meine Schwester hat dann vor allem geschaut. Ich kann schon auch. Es hat Ross gehabt, es hat Geissen gehabt, es hat... Nein, der Esel war weiter weg. Dort hat damit kommuniziert mit dem Ross, aber weiter weg. Es hat bei uns im Garten einfach sehr hohes Gras und das ist relativ viel Garten. Also das sind irgendwie, glaube ich, 3000 Quadratmeter Land und das gehört auch meiner Schwester. Ich muss erst noch mit ihr reden. Vielleicht hat sie etwas dagegen, wenn dort Geissen oder ein Esel auf die Weide kommt. Aber wir haben das mal so ein bisschen besprochen, dass da in Zukunft vielleicht eher, bevor man es jetzt einfach schneidet, dass da vielleicht interimsweise ein bisschen Tiere gehen, das Gras abfressen. Es hat letztes Jahr auch Kühe gehabt, mit riesigen, wunderbaren Hörnern in diesem Garten. Da hat es aber noch ein bisschen Löcher gegeben. Auf dieser Weise. Also ja, Das muss ich zuerst mit meinen Geschwistern besprechen und dann wird das wahrscheinlich so sein, dass die kommen, die Tiere.
Ich glaube, bei Ihnen, Bea Kech, gibt es kein Tier im Garten. Sie haben jetzt Ihre Firma seit Anfang Jahr. Kech Solutions heisst die, also wirklich sie lösen Probleme lösen heute als selbstständig und sie beraten auch Führungsleute. Was ist so das, wo die Leute immer wieder reintrampen? Welche Fallen? Wo müssen Sie häufig Ratschläge geben?
Also ich tue weniger beraten als selber lösen. Mhm. Darum auch Solution. Also ich mache Konzept und tue es selber umsetzen, weil überall in der Wirtschaft, Verwaltung gibt es zu wenig Leute, die Umsetzungskraft haben. Es gibt viele Leute mit guten Ideen und die brauchen noch eine Unterstützung, wie man das umsetzen kann.
Haben Sie gerade im Moment, sind Sie gerade aktuell an einem Problem am Lösen jetzt wieder? Wo Sie etwas darüber sagen können?
Ja, also ich tue im Moment für die Asylorganisation Zürich Raum, Areal, Wohnraum beschaffen. Es sind zwei grosse Areale, was darum geht, was auch sehr viel Problem gibt mit Ängsten und Nachbarschaft. Und das ist eigentlich das, was ich immer gemacht habe. Mhm. Das, was ich auch gut kann. Und bleibe meinem Grundsatz treu. Es hat mir einer gesagt, du musst das machen, was du gerne machst, du musst nie arbeiten. Mhm. und so ist das für mich. Mhm. Also, nicht das Müssen, sondern ich mache das einfach gerne. Mhm. Und wenn es so in Guru Normal geht, ja, dann wird es mir langweilig. Mhm. Dann muss wieder etwas gehen.
Das ist, glaube ich, bei Ihnen so, Nina, früher. Oder Sie haben ja jetzt auch noch das Jahr. Was ist bei Ihnen so? Was steht bei Ihnen an? Anlässe? Oder?
Da steht ganz vieles an. Das kann man dann irgendwann nachlesen. Oder hört man auch davon wahrscheinlich. Ja. Mhm. Ich möchte gar nicht zu viel erzählen.
Aber gibt es einen Anlass, wo Sie euch vielleicht schon etwas noch können, was Sie jetzt gerade schon müssen überlegen?
Nein, darf ich noch nicht sagen.
Dürfen Sie auch nicht?
Nein, kann ich jetzt noch nicht sagen, weil es einfach, solange die Sachen nicht so wirklich unterschrieben sind, kann ich das
fast nicht.
Ist es ein bisschen Aberglauben auch.
Ja, aber Sie sind sicher beide, denke ich, sitzen Sie nicht untätig um jetzt für den Rest des Jahres, oder?
Also ich sicher nicht. Und ich hoffe, du nach deiner Hüftoperation kommst dann auch wieder.
Also ich werde noch während der Zeit aktiv sein. Ihr setzt ja die Hüfte und nicht den Kopf.
Aber wie ist, also was heisst das? Vom Spitalbett aus, geben Sie einen Order dann, oder?
Ja, Orte weiß ich nicht, aber ich bin ja nicht krank. Oder? Ich stelle mir jetzt vor, so parallel zu der Rückenoperation letztes Jahr, so vielleicht ein, zwei Tage bist du noch ein bisschen belämmert von der Narkose. Aber nachher musst du etwas machen, kannst nicht den ganzen Tag rumliegen.
Ich sehe ihn wirklich. Sie beide sind einfach immer, sie sind zwei, die die Ärmel hinterher krempeln und einfach machen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Nina Früh, Bea Kech, sind Sie persönlich auch viel Energie, weiterhin viel Power bei Ihrem Projekt, bei Ihren Problemen, die Sie müssen, also nicht Ihre Probleme, aber die von den anderen, die Sie müssen lösen. Danke vielmals, sind Sie ins Persönliche und Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit und ich wünsche allen einen ganz, ganz einen schönen Sonntag. Geniessen Sie die Sonne. Morgen wird es, glaube ich, schon wieder schlechter. Tschüss.
Danke vielmals.
Aus einer Krise das Beste machen. Die beiden wissen, wie es geht. Die Catering-Unternehmerin Nina Früh und der Krisenmanager und Unternehmer der Beat Kech. Die Sendung persönlich ist das im Theater am Hechtplatz Zürich. Für Technik verantwortlich der Björn Müller. Und die Sendung, die gibt es als Podcast oder zum Nachhören über unsere Internetseite. Ihr findet dort auch Bilder von diesen beiden Gästen heute Morgen. Und wenn ihr ein bisschen abscrollt, dann seht ihr eben auch die Filmausschnitte von dieser Zürcher Seegefrorene aus dem 63. Nächste Sendung die gibt es heute Abend. Ab der 10 wird die da wiederholt. Oder nächsten Sonntag eine neue. Bei der Sonja Hasler sind zwei Gäste eingeladen, die das Herz am richtigen Fleck haben. Die Kathrin Hagen, Ärztin St. Moritz und Gewinnerin vom Swiss Award im Januar für ihren Einsatz für die Ärmsten in Nepal. Und der Honorio Manzuti, bekannter Fotograf aus Basel und Gründer von der Stiftung Kinder in Brasilien.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.